Ich lese den Predigttext aus Jona, Kapitel 3. Danach halten wir eine kurze Stille. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona. Mach dich auf, geh nach Ninive, in die große Stadt, und rufe ihr die Botschaft zu, die ich dir sage. Und Jona machte sich auf, und dem Wort des Herrn gemäß ging er nach Ninive. Ninive aber war selbst für einen Gott eine große Stadt. Man benötigte 3 Tagesreisen, um sie zu durchqueren. Und Jona begann die Stadt zu durchwandern, 1 Tagesreise weit, und er rief und sprach: Noch 40 Tage, dann ist Ninive zerstört. Da glaubten die Menschen von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und legten Trauergewänder an, ihre größten wie ihre kleinsten. Und das Wort gelangte zum König von Ninive, und er erhob sich von seinem Thron und legte seinen Mantel ab. Dann hüllte er sich in ein Trauergewand und setzte sich in den Staub. Und er ließ in Ninive ausrufen und sprach: Auf Befehl des Königs und seiner Großen, Mensch und Tier, Rind und Schaf sollen nichts zu sich nehmen, nicht weiden und kein Wasser trinken. Und sie sollen sich in Trauergewänder hüllen, Mensch und Tier, und mit Inbrunst zu Gott rufen, und sie sollen sich abkehren, ein jeder von seinem bösen Weg und von den Gewalt an ihren Händen. Wer weiß, der Gott könnte umkehren, es könnte ihm leid tun und er könnte sich abkehren von seinem glühenden Zorn. Dann gehen wir nicht zugrunde. Und Gott sah, was sie taten, dass sie zurückgekehrt waren von ihrem bösen Weg. Und Gott tat das Unheil leid, das über sie zu bringen er angekündigt hatte, und er führte es nicht aus.
Letzte Woche hab ich mal wieder Doppelkopf gespielt. Wir haben Doppelkopf gespielt. Das ist ja sehr cool. Unsere Kinder können das inzwischen alle auch. Und außerdem gibt es eine hervorragende App, mit der man das auch online mit Freunden dann per Zoom spielen kann. Also trotz Lockdown sind wir fröhlich am Spielen. Und wenn man Doppelkopf spielt, wer das spielt, der kennt die Situation, dass man im Spiel merkt: Oh Mist, habe ich was falsch gespielt? Die Karte, oh, wenn ich das jetzt nochmal zurücknehmen könnte. Und wenn man dann weiß, mit wem man spielt, vielleicht auch Züge nochmal ganz anders machen würde und so. Das wäre so cool, wenn man dann einfach nochmal eine zweite Chance kriegen würde. Wenn man einfach das gleiche Blatt nochmal kriegt und alle das gleiche Blatt nochmal haben und man nochmal richtig spielen könnte. Daran hat mich dieser Anfang von Jona 3 so ein bisschen erinnert. Oder auch an rausgeschmissen werden bei Mensch, ärger dich nicht. Und wieder neu anfangen müssen aus dem Häuschen heraus. Zurück auf los und alles nochmal von vorne. Das sind 2 ähnliche Situationen, die irgendwie emotional, aber total unterschiedlich sind. In beiden Malen geht es nochmal von vorne los, aber es ist doch ein sehr anderes Empfinden dazu. Irgendwie musste ich an beide denken. Und ja, das sind so ganz kleine Abweichungen nur in Jona 3. Ansonsten ist der völlig identisch, der erste Satz, mit dem ersten Satz von Jona 1. Das Buch losgeht. Es geht einfach nochmal von vorne los, wieder zurück auf Start. Mir kommt das auch so ein bisschen vor wie dieser, ich finde ihn sehr lustige Film aus den 90ern, und täglich grüßt das Murmeltier. Da erlebt einer einen Tag immer wieder neu. Jedes Mal wieder klingelt der Wecker um dieselbe Uhrzeit und es geht genau gleich los. Das ist, ja, im Laufe des Tages hat er so die Chance, dieser Protagonist, es anders zu machen. Das ist eine riesige Chance und das hat zugleich irgendwie auch was ganz fürchterlich Ermüdendes. Wie geht's dir damit, wenn du das hörst? Wie geht's euch? Wie empfindet ihr das, dass Jona jetzt einfach nochmal wieder von vorne losgeht? Jona selber scheint das mehr so als zweite Chance zu ergreifen, habe ich das Gefühl. Denn im Unterschied zum ersten Mal macht er sich jetzt ja auf den Weg. Wo er vorher ganz dringend und unbedingt nach Westen wollte, weg von Ninive, wendet er sich jetzt doch nach Osten. Er kehrt um. Jona selber gibt damit das Thema für dieses Kapitel vor: Umkehr. Jona ist der Erste in diesem Kapitel, aber nicht der Letzte, der umkehrt. Und zwar ohne, dass Gott ihm Vorwürfe gemacht hätte für das, was vorher gewesen ist. Ohne, dass nochmal aufgearbeitet wird, was Jona falsch gemacht hat und dass Gott trotzdem zu ihm hält. Ohne Erwähnung des ersten Auftrags, der Flucht, des Sturms, des Fisches. Einfach so. Es geht nochmal von vorne los. Und jetzt endlich ist der Zeitpunkt, dass wir uns diesen ganz besonders schönen, wunderschönen Aufbau des Jona-Buchs mal genauer anschauen. Wie das schon verheißen wurde, dass wir das mal machen. Also, Kapitel 1 und Kapitel 3 beginnen fast identisch. Das haben wir jetzt eben schon gerade gemerkt. Und so parallel, wie diese beiden Anfänge von 1 und 3 sind, so geht's, abgesehen natürlich von Jonas komplett umgedrehten Verhalten, auch weiter. Dem Sturm auf dem Meer mit den heidnischen Seeleuten entspricht in Kapitel 3 der gefährliche Weg in die Stadt Ninive mit ihren heidnischen Einwohnern. Beide, die Seeleute und die Niniviten, sind aus unterschiedlichen Gründen und auf ganz andere Weise selber jeweils in einer lebensbedrohlichen Lage und sie sind auf Gottes Handeln bzw. Gottes Unterlassen angewiesen. Und beide Gruppen handeln vorbildlich. Sie kehren sich zu Gott, dem Lebendigen, und lassen den Jona irgendwie dumm dastehen. Beide haben einen Anführer, die Seeleute den Kapitän und die Niniviten den König, die unbewusst beide mehr über den lebendigen Gott zu wissen scheinen als Jona selbst. Der Kapitän fordert Jona auf, zu seinem Gott zu rufen, mit der Erklärung, vielleicht erinnert sich der Gott ja unser. Und der König, der ruft sogar das ganze Volk dazu auf, inbrünstig zu Gott zu rufen. Mit der Erklärung, wer weiß, vielleicht könnte der Gott ja umkehren, vielleicht reut es ihn. Und beide, Kapitän wie König, enden mit denselben hebräischen Worten, velo noved, also so, dass wir nicht zugrunde gehen. Die hoffen auf die Barmherzigkeit dieses ihnen doch eigentlich fremden Gottes. Wer weiß. Genau dieses Wissen um Gottes Barmherzigkeit rahmt die ganze Geschichte nachträglich dann noch so ein bisschen. Denn Jona wird in Kapitel 4, Vorsicht, kleiner Spoiler-Alarm, er wird als Grund für seine Flucht am Anfang des Buches und für seine widersinnige Verzweiflung am Ende des Buches sagen, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Aber wie das für dieses Buch typisch ist, aus Jonas Mund klingt das alles eher bockig und aus dem der Heiden wie ein Bekenntnis. In Kapitel 2 und in Kapitel 4 gehen diese Parallelstrukturen weiter. Beide bestehen jeweils eigentlich wesentlich aus einem Gebet Jonas und einer Antwort Gottes darauf. Im ersten Gebet, also in Kapitel 2, er bittet und erfährt Jona Rettung aus dem Tod. Und im zweiten Gebet, im Kapitel 4, erbittet er den Tod und bekommt als Antwort von Gott darauf eine Frage gestellt. Da könnte man dann ja schon überlegen, liegt die tatsächliche Rettung dann vielleicht in der Antwort auf diese Frage? In beiden Kapitel 2 und Kapitel 4 spielt ein Tier, das Gott bestellt, eine Rolle. Aber da will ich jetzt für nächste Woche nicht noch mehr verraten. Für heute reicht es jetzt erstmal, wenn wir mit diesem Blick auf die Gliederung oder in die Gliederung noch mal tiefer verstehen, wie das so alles miteinander verwoben ist. Also es geht noch mal von vorne los. Jona ergreift seine zweite Chance und er macht sich tatsächlich endlich auf den Weg nach Ninive. Dem Wort des Herrn gemäß ging er nach Ninive. Ninive war eine große Stadt, selbst für einen Gott oder vor Gott. Das kann man unterschiedlich übersetzen, aber es läuft immer darauf hinaus, die ist so riesig, dass man sogar eigentlich nur Gott als Vergleichsgröße bemühen kann und bemühen muss. Und dann wird es geradezu hanebüchen übertrieben. Da steht, sie ist so riesig, dass man 3 Tagesreisen braucht, um durch sie hindurchzugehen. Also, wenn man jetzt mal annimmt, an einem Tag geht ein normaler Wanderer, nicht so ein mega geübter wie der Chris, sondern so ein durchschnittlicher, eher so wie ich vielleicht, kann man sagen 25 Kilometer. Das heißt 75 Kilometer Durchmesser. Das heißt, wenn sie kreisrund wäre, 4.415 Quadratkilometer. Ich hoffe, Jemima, Mathe-LKlerin, das stimmt. Also 75 Kilometer Durchmesser, kann man ja sich schon mal so als Größenordnung nehmen. 4.415 Quadratkilometer ungefähr, die Städte heutzutage, so größte Stadt Tokio, hat 8.230 Quadratkilometer. Die nächstgrößte ist dann schon, also abgesehen von so riesigen Städteregionen, die nächstgrößte wahrscheinlich Jakarta, die hat 3.540 Quadratkilometer. Größte Stadt von Deutschland ist Berlin mit 892 Quadratkilometer. Und wenn wir jetzt mal annehmen, Ninive 4.415 Quadratkilometer, Köln hat 430. Also 10-mal so groß wie Köln. Mhm. Ausgrabungen des historischen Ninive, die Stadt gab es ja, historische Ausgrabungen zeigen, dass die Stadtmauer einen Umfang von ungefähr 12 Kilometern hatte. Umfang. Und wenn man ganz wohlwollend rechnet, dann findet man in diesen Ausgrabungen Ninive an ihrer längsten Ausdehnung knapp 5 Kilometer. 5 Kilometer in 3 Tagen, da dürfte Jona ungefähr so gegangen sein. Passt ein bisschen zu der Karikatur, die das Buch von ihm zeichnet. Ja gut, also ich glaube dann eher, dass das wohl keine exakte geografische Angabe sein sollte, sondern auf was anderes hinweisen soll. Ich glaube, da geht es um die Monstrosität dieser Stadt. Das passt nämlich sehr gut zu dem, was Ninive für Jona und seine Landsleute und auch die ersten Hörerinnen und Leser dieser Geschichte bedeutete. Ninive, das habe ich auch bei Jona 1 schon mal kurz erwähnt, Ninive ist das Zentrum des außerordentlich brutalen assyrischen Reichs. Und hier ist dann jetzt doch auch nochmal die Datierung dieser Geschichte wirklich interessant für uns. Wenn wir nämlich davon ausgehen, dass das Buch Jona so ungefähr Ende des vierten, Anfang des dritten Jahrhunderts vor Christus geschrieben wurde, so an der Jahrhundertwende ungefähr, dann wissen die Hörerinnen und Leser darum, was eines der großen Traumata Israels wurde, nämlich 722 eroberte Assyrien als erste Großmacht das Nordreich Israel und macht es platt. Tilgte es von der Landkarte. Assyrien hat das Nordreich von der Landkarte getilgt und damit wurde Ninive als letzte Hauptstadt dieses assyrischen Reichs für Israel zum Paradigma aller gottfeindlichen Mächte. Das findet man in den kleinen Propheten rund um Jona, vor allem auch im Buch Nahum, ganz deutlich wieder. Also die LeserInnen wissen, Ninive ist böse, so richtig böse. Und Ninive haben wir es zu verdanken, dass Israel zerstört und auch viele Städte im Südreich Juda eingenommen wurden. Nachdem im zeitlichen historischen Ablauf Jona bei ihnen war. Ninive ist also das Zentrum einer Großmacht, die aus Sicht des Jona und seiner Landsleute schon bald sein kleines Heimatland überrollen wird. Und Ninive selbst wiederum wurde dann aber doch auch zerstört, 612 vor Christus nämlich, durch verbündete Truppen der Meder und der Babylonier. Diese Geschichte ist also eine Erzählung, in der ausgemalt wird, wie es auch hätte sein können, wenn doch nur damals das und das geschehen wäre. Nach dem Motto wie beim Doppelkopf, wenn ich doch nur diese Karte anders gespielt hätte. Mit dieser Emotion, diesen Emotionen gegenüber Ninive ist also das alles zu lesen. Ninive steht für das Böse, das dich bedroht. Ninive ist so groß, dass du Tage brauchst, um auch nur hindurchzugehen. Ninive will dir an den Kragen. Ninive will, dass du untergehst. Behalte das mal im Kopf, wenn wir jetzt mit Jona in diese riesige Stadt hineinwandern. Jona begann, die Stadt zu durchwandern, eine Tagesreise weit. Und er rief und sprach, noch 40 Tage, dann wird Ninive zerstört. Jona hält die vielleicht kürzeste und effizienteste Predigt aller Zeiten. Ein Satz. Und ohne Gott zu erwähnen, ohne den Grund zu erwähnen, warum Ninive zerstört werden wird, ohne irgendeinen weiteren Hinweis. Aber, zack, da glaubten die Menschen von Ninive an Gott. Dazu hatte er noch nicht mal aufgerufen. Ich finde es schon bemerkenswert. Bei allem, was in dieser Geschichte schon Merkwürdiges, Märchenhaftes, Unglaubliches passiert ist, von dem bockigen Propheten am Anfang über den rettenden Riesenfisch bis hin zur zweiten Chance für den Dienstverweigerer, finde ich, mischt das hier schon ganz oben mit. Die Menschen von Ninive hören Jona, diesem fremden Propheten, zu. Sie erkennen, was falsch läuft und sie setzen alles daran, ihr Leben zu ändern. Das ist nicht schlecht. Das ist eine Überraschung. Stellt euch doch mal vor, das würde heute passieren. Da käme eine, tritt hier auf bei uns und sagt, noch 40 Tage, dann geht ihr unter. Und alle sagen sofort, oh Mist, ach ja, klar, wir sehen es ein. Und alle hören von einem Moment auf den anderen auf, noch irgendwas Herabwürdigendes über andere zu sagen. Alle glauben aus dem Stand an den einen Gott. Alle handeln durch und durch gerecht, kaufen nur noch fair gehandelte Sachen, beziehen Strom und Heizung nicht mehr vom billigsten Anbieter, sondern aus regenerativen Energien. Deutschland kündigt auf einen Schlag alle Rüstungsexporte und alle Lieferketten, in denen Sklaven mitbeteiligt sind, werden verboten und so weiter. Ich muss hier gar nicht politischer werden, darum geht es gar nicht, sondern um die enorme Radikalität im Kleinen, bei jedem Einzelnen wie im Großen, privat und politisch. Die Niniviten, die fasten und kleiden sich in Bußgewänder, alle Einzelnen. Und auch die Politik reagiert. Der König selbst verordnet das, was die Leute längst schon von sich aus tun, und er befiehlt sogar noch weitergehende Maßnahmen. Menschen und Tiere sollen nichts mehr zu sich nehmen, nicht weiden und Wasser trinken. Und sie sollen sich in Trauergewänder hüllen, Menschen und Tiere, und mit Inbrunst zu Gott rufen. Und sie sollen sich abkehren, jeder von seinem bösen Weg und der Gewalt an seinen Händen. Das klingt schon ziemlich utopisch. Ich finde ehrlich gesagt das mit den Tieren auch ein bisschen fast schon komisch, lustig. Es passt wieder in diese Satire. Aber das klingt auch nicht nur für uns so verrückt. Auch die ersten LeserInnen müssen das mindestens so empfunden haben. Vor allem, dass diese Umkehr dann auch tatsächlich zur Verschonung führt. Denn hier wird was auf den Kopf gestellt, was eigentlich die Ordnung der Gesellschaft begründet hat. Wir nennen das den Tun-Ergehen-Zusammenhang. Der bedeutet, auf ein bestimmtes Tun erfolgt ein quasi automatisch dazugehörendes Ergehen. Menschen handeln auf eine bestimmte Weise und das hat eine Konsequenz, entweder positiv oder negativ. Böses Tun zieht Strafe nach sich, ganz logisch. Punkt. Hier bei Jona wird das sogar sprachlich abgebildet. In 1, Vers 2 ist von der Bosheit Ninives die Rede, die zu Gott aufsteigt. Und dasselbe Wort steht in Kapitel 3, Vers 10 für das, was Gott ihnen tun wollte und nun doch nicht tun wird. Dem Übel, das die Menschen von Ninive getan haben, entspricht das Übel, das ihnen von Gott widerfahren soll. Besser könnte man den Zusammenhang von Tun und Ergehen nicht ausdrücken. Was ein Mensch getan hat, wird ihm selbst widerfahren, von Gott gewirkt. Ich glaube, wenn wir uns so mal jetzt kurz untereinander umhören würden, wir würden das, viele von uns zumindest, genau das als gerecht empfinden. Es ist irgendwie in uns drin, das haben wir vielleicht auch so gelernt. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Oder auch, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Und so weiter. Also ich glaube, im tiefen Innern empfinden wir Menschen genau das als gerecht, wenn das Böse bestraft wird. Und wenn einer, der Böses getan hat, dafür bestraft wird. Also ich empfinde das als gerecht, gefühlsmäßig. Und Jona auf jeden Fall auch. Der ruft seine Untergangsbotschaft da jetzt über Ninive aus und danach hören wir nichts mehr von ihm. Der Rest des Kapitels ist er wieder verschwunden. Auf mich wirkt das so, als hätte der jetzt seinen Auftrag erledigt und wäre jetzt fertig mit Ninive. Als wir vor dem Gottesdienst geredet haben, Chris und ich, hast du gesagt, ich krieg den Jona irgendwie nicht zu packen. Der bleibt so farblos, so schwer zu greifen. Finde ich auch. Und ich denke, vielleicht soll das genau so sein, damit wir uns da besser hineinversetzen können. Da ist unheimlich viel Raum in dieser Geschichte. Und genau so muss es sein, angesichts des Themas, mit dem wir es hier zu tun haben. Umkehr. Umkehr braucht einen gewissen Freiraum. Umkehr braucht Freiheit. Das leuchtet einem schon ganz physisch ein, ja, wenn sich jemand in eine Ecke gedrängt fühlt oder an die Wand gedrängt, ist das mit dem Umdrehen ein bisschen schwierig. Auch da kam mir wieder ein Spiel in den Kopf. Wir haben es heute ein bisschen mit den Spielen, weiß ich nicht, ob ihr das kennt, Kakerlakack. Da läuft so eine Nanoroboter-Kakerlake durch ein Labyrinth. Und wenn dieser Roboter, diese Kakerlake in eine Ecke gerät, dann läuft die sich so fest und kommt nicht mehr weg. Die kann dann nicht mehr umdrehen. Wenn die gegen eine Wand läuft oder sowas und genug Platz hat, dann kann die weiterlaufen. Aber wenn die sich so festläuft und keinen Platz hat, dann steckt die fest. Und dann muss man sie nehmen und wieder auf die Spur setzen. Jona selbst bekommt in dieser Geschichte diesen Freiraum zur Umkehr von Gott, indem Gott ihm ohne Vorwürfe diese zweite Chance gibt und ihn einfach wieder auf die Bahn setzt. Und er, Jona, eröffnet, ich vermute ungewollt, den Niniviten diesen Freiraum durch seine ungewöhnliche Predigt. Diese 40 Tage, die er ankündigt, die sind das Signal dafür. 40 Tage eröffnen in der Bibel öfter mal so einen Zeitraum der Läuterung oder der Prüfung. Gerade dass Jona so wenig sagt oder dass Gott durch Jona so wenig diesen Niniviten sagen lässt, das macht für sie einen weiten Raum auf, in dem sie zur Umkehr kommen. Umkehr braucht Freiheit. Also, wir hatten jetzt schon Jona, der umgekehrt ist. Wir hatten die Niniviten, die umkehren. Und jetzt kommt der Hammer, jetzt kommt die Krönung. Vers 9 und 10. Und das sagt immer noch jetzt der König von Ninive, also der Anführer der Bösen. Im Herr-der-Ringe-Universum wäre das der Herrscher von Mordor, der Oberböse. Ja, der sagt, wer weiß, vielleicht könnte der Gott umkehren. Es könnte ihm leid tun und er könnte sich abkehren von seinem glühenden Zorn. Dann gehen wir nicht zugrunde. Und Gott sah, was sie taten, dass sie umgekehrt waren von ihrem bösen Weg. Und Gott tat das böse Leid, das über sie zu bringen er angekündigt hatte. Und er führte es nicht aus. Gott tut etwas Leid. Er leidet mit den Menschen. Gott leidet auch an den Menschen. Und in Jesus Christus leidet er unter den Menschen sogar. Gott ist ein mitleidender Gott. So sehr, dass er sogar zu ihren Gunsten umkehrt. Diese Geschichte von Jona, die erzählt uns diese ungeheuerliche, bemerkenswerte Botschaft über Gott. Gott ist nicht statisch. Gott kann das eigene Wollen verändern. Dieser Gott ist kein starrer Gott, sondern ein lebendiger. Einer, der in Beziehung mit den Menschen ist. Eine ewige, die sich wandelt. Geist, der immer neu wehen kann. Und Kraft, die Barmherzigkeit walten lassen kann. Ein Gott, der umkehrt. Umkehr braucht Freiheit. Das passt auch hier. Denn wenn jemand wirklich frei ist, dann ja wohl Gott. Gott ist frei. Frei dazu, gnädig zu sein oder auch nicht. Und in seiner großen Freiheit kann er eben auch mitleiden. Und er kann sich selbst widersprechen, wenn er das will. Und er kann umkehren. Soweit, so schön. Da könnten wir uns jetzt von unserer frommen Freude darüber davontragen lassen, über Gottes Barmherzigkeit, von der leben wir täglich neu, von dieser zweiten Chance, die er uns immer wieder gibt. Aber dieses Kapitel will uns herausfordern, weil die Stadt uns am Kragen packen will. Erinnert ihr euch? Es ist Ninive. Ninive, das für all das steht, was dich bedroht. Ninive, das dir an den Kragen will, das dir das Leben schwer macht, was dich zerstören will. Das Buch Jona, diese auf den ersten Blick nette, idyllische, schöne Geschichte mit diesen netten Tieren, den einsichtigen Heiden, dem lieben Gott, die verstehen wir erst dann wirklich und in ihrer Tiefe, wenn wir uns das ehrlich klar machen. Hier geht es in einer Radikalität um Gottes Barmherzigkeit und seine Freiheit, die uns zutiefst herausfordert. Ninive will dir an den Kragen und Gott verschont es. Gott lässt zu. Kannst du das ertragen? Kannst du die Barmherzigkeit Gottes gegenüber deinem größten und gefährlichsten Feind ertragen? Wie es Jona damit geht und was Gott selbst dazu zu sagen hat, das hören wir nächste Woche. Für uns bleibt heute eigentlich nur die Erkenntnis Karl Rahners: Glaube heißt, die Unbegreiflichkeit Gottes ein Leben lang aushalten. Amen.